Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschonergemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe mich lange bemüht, eine Vertretung für den Edgar für heute, den heutigen Sonntag zu finden. Und dann ist es dann an mir hängen geblieben. Aber das ist nicht schlimm. Ich hatte da schon was vorbereitet. Ich war nämlich vor 2 Wochen für den Edgar in Bottenhorn, weil er im Wetter war. Und wollen mal gucken, wie der Stock schwimmt heute Morgen. Aber was anderes. Alle kennen die Mehrwertsteuer, gell? Kennt ihr? Das ist eine tolle Sache, Mehrwertsteuer. Wird auf alles draufgeschlagen und die Steuer geht gnadenlos, naja, oder auch zu Recht an unseren Vaterstaat. Der braucht die Steuer. Das ist eine wichtige Steuer. Nur, ihr habt mich gefragt, woher kommt eigentlich Mehrwertsteuer? Mehrwertsteuer. Also Steuer ist klar, Steuern bezahlt man auf alles Mögliche. Aber was heißt eigentlich Mehrwert? Mehrwert. Bitte? Ja gut. Aber woher kommt der Mehrwert eigentlich? Wie wird der generiert? Wo steht der? Das ist doch die spannende Frage. Da habe ich mir folgendes überlegt. Also mein Schwiegervater hat ein bisschen Wald. Und da wachsen Bäume. Nun, die Bäume wachsen, weil Boden da ist und Wasser und Licht und Luft und deswegen wachsen Bäume. Und die sind gepflanzt. Manchmal von selber, manchmal gezielt. Und wenn kein Sturm kommt und keine Trockenheit und kein Waldbrand, dann wachsen die. Und irgendwann kann man die ummachen. Aber das Ummachen, das ist jetzt der Punkt. Da muss einer tätig werden und macht aus dem Baum, der da steht, ein gefälltes Stück Holz. Das ist also der Erste, der einen Mehrwert schafft. Der Nächste ist, der Wolfgang war das mal, der ist in den Wald gefahren, hat die Stämme aufgeladen und hat zum Sägewerk gebracht. Also auch der Wolfgang hat dem Stamm einen Mehrwert gegeben, weil er den Stamm transportiert hat, damit er weiterverarbeitet werden kann. Nur, ich habe selber im Sägewerk gearbeitet, da kamen dann die Stämme an. Und was haben wir gemacht? Wir haben aus diesem runden Holz eckiges Holz gemacht. Mal breit und dünn, mal dick und quadratisch und jedenfalls Balken und Bretter. Das heißt, wir haben da dran gearbeitet. Also haben wir auch da wieder einen Mehrwert geschaffen. Einen Mehrwert. Das Holz war rund, hatte einen Wert und nachdem es eckig war, hat es einen größeren Wert. Also eine Wertsteigerung. Und das setzt sich sofort. Und dann war ich auch noch Zimmermann. Also ich habe es erst geschnitten, dann verzimmert. Dann haben wir es aufgeschlagen und da haben wir dem Holz einen noch größeren Wert gegeben, weil diese Balken zu einem Bauwerk zusammengefügt wurden. Also wir begreifen, was Mehrwert ist. Und der Staat sagt, wenn ein Mehrwert generiert wird, das heißt das Holz, was im Wald war, Kostenpreis und das geschnittene Holz Kostenpreis und das verzimmerte Holz kostet noch wieder einen anderen Preis. Also immer mehr. Und an diesem Mehrwert, den das Holz erzielt, durch das Menschen dran arbeiten, da will der Staat dran verdienen. Das ist ja einleuchtend. Und dass Mehrwert geschaffen wird, ist ja gut. Davon leben wir ja, dass wir produktiv sind. Die Sache fängt dann einen Haken zu bekommen, wenn es um Menschen geht. Da alles irgendwie einen Mehrwert bekommt, woraus beziehen Menschen ihren Mehrwert? Und da wird die Sache tricky. Da wird's knifflig. Wer sagt denn, legt denn fest, was ein Mensch wert ist? Wie er aussieht? Was für ein Geschlecht er hat? Was für eine Hautfarbe? Ob er behindert ist oder nicht? Ob er gesund ist oder nicht? Ob er intelligent ist, scheinbar oder wirklich oder nicht? Ob er trickreich ist? Ob er erfinderisch ist? Was ist der Mehrwert, was macht den Mehrwert eines Menschen aus? Dann kam diese Nachricht in der Woche hier, ein Manager der Züricher Versicherung hat sich umgebracht. Ein Manager, also einer, der ziemlich weit oben war. Also er muss doch einen enormen Mehrwert gehabt haben für die Firma und überhaupt. Und wieso hat er diesen Mehrwert nicht genießen können oder nicht daraus was schöpfen können? Weil der Aufsichtsratsvorsitzende möglicherweise gesagt hat, also wenn du wirklich einen Mehrwert haben willst, dann musst du noch mehr tun. Vor allen Dingen musst du was tun, dass die Firma einen größeren Mehrwert hat, mehr Gewinn abwirft. Und mancher, der unter diesem Druck steht, ständig einen Mehrwert zu sein und zu erzeugen, der scheitert daran. Für den ist diese ständige Forderung nach Mehrwert einfach nicht erfüllbar. Weil jeder Mensch hat nur begrenzte Ressourcen, so wie unser ganzer Planet Erde. Und wenn wir nicht begreifen, was das heißt, dann geht das in die Hose. Mehrwert. Und natürlich ist es spannend zu gucken, was sagt uns die Bibel zum Thema, was Werte sind. Was Werte sind, haben wir uns letztens, glaube ich, unterhalten. Aber jetzt, wo kommt der eigentlich der Mehrwert her? Was ist der Mehrwert, wenn ich glaube oder wenn ich mich mit Gott, auf Gott einlasse? Was ist da der Mehrwert? Was hat das für mich einen zusätzlichen Wert? Das ist ja berechtigt zu fragen. Also, wenn ich schon was... Ich denke, am Anfang ist es immer gut zu gucken, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Das halte ich für wichtig. Ich nehme extra mal hier das Ding, weil da habe ich... Ah ja, siehst du, jetzt habe ich es eben nicht. Gut. Deswegen habe ich das hier mitgebracht. Man hat es, wie gesagt, was man schwarz auf weiß ist, kann man getrost nach Hause tragen. Ihr kennt die Geschichte... Ihr kennt die Geschichte von den zwei Söhnen, dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Wo der Vater, ein Weinbauer, sagt also, wir haben einen Weinberg und der muss ja einen Mehrwert generieren. Wir müssen ja davon leben. Also wir leben vom Mehrwert, den wir erwirtschaften. Das ist ganz wichtig. Und sagt der Vater, ihr Söhne, der Weinberg muss ja bearbeitet werden, damit da wirklich was abwirft für uns. Und er sagte zum Ersten, bist du so gut und machst dich an die Arbeit? Und dann sagt er, weißt du was? Rutsch mir den Buckel runter. Mach ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Interessiert mich nicht. Nun passiert aber was mit ihm. Was weiß man nicht? Auf jeden Fall sagt er, was ich da gesagt habe, war Blödsinn. Der Weinberg ist da, also muss er bearbeiten, also gehe ich hin. Der Zweite, warum er immer sagt, jawohl, mache ich logisch, selbstverständlich, und denkt sich, im Stillen rutsch mir den Buckel runter, ich mache das, was ich will, nicht was du willst. Eine tolle Geschichte, gell? Könnte von uns irgendwie stammen. Und dann fragt Jesus hinterher, wer hat denn jetzt richtig gehandelt? Und da sagen ja alle, ist klar, der Erste hat richtig gehandelt, weil der hat ja sich geändert, der hat ja doch das Richtige getan. Und da Jesus ja zu einem bestimmten Klientel spricht, nämlich zu den Pharisäern, sagt er, genau, ihr habt recht, logisch, der Erste hat richtig gehandelt. Das ist ja auch aus dem menschlichen Gefühl heraus vollkommen korrekt, der hat es richtig gemacht. Und da sagt Jesus zu ihnen, ich versichere euch, also er sagt das zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten werden eher in die neue Welt Gottes, in das Himmelreich kommen als ihr. Der Teufel Johannes ist gekommen und hat euch den rechten Weg gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Nicht einmal, als ihr saht, dass die Zolleinnehmer und die Prostituierten seine Botschaft annahmen. Habt ihr auf ihn gehört? Habt ihr nicht auf ihn gehört und euer Leben geändert? Also, Jesus sagt, ihr seid auf dem Holzweg. Warum nicht? Weil er euch nicht geändert hat. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Jesus sagt dir nur, wer seine Haltung, und das ist ganz wichtig, und deswegen wollte ich eigentlich die andere Übersetzung, weil der Übersetzer sagt da, hier geht es um eine Haltung. Ihr habt eure Haltung zu Gott nicht geändert. Ihr habt die Botschaft gehört und habt eure Haltung nicht geändert, eure innere Einstellung nicht geändert. Das ist beim Alten geblieben. Und das ist der Holzweg. Das sind wir wieder beim Holz. Aber gut, eine zweite Geschichte. Ihr kennt das, Das steht dann im Lukas, das war aus Matthäus, das steht im Lukas, die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zolleinnehmer. Wieder Pharisäer. Die zwei sind in den Tempel gegangen und die hatten ein Ziel, die wollten mit Gott in Verbindung treten. Das macht man im Tempel. Die Kirche, Versammlungsraum, zu Hause in der Stube. Und die beiden haben gebetet. Und diese Gebete waren völlig unterschiedlich. Ihr kennt das. Der eine hat mal rausgestellt, was er alles nicht ist. Er ist nicht schlecht, er ist nicht unehrlich, er ist nicht habgierig. Und nicht verdorben, wie die anderen Leute. Und der Zolleinnehmer, der kann nichts aufzählen. Der kann nur schlicht und einfach sagen, ich bin schlecht und Gott, ich brauche dein Erbarmen. Und Jesus sagt das gleiche wie in dem Beispiel vorher. Der Pharisäer, der nicht begriffen hat, warum er eigentlich in den Tempel gehen sollte, um vor Gott zu treten und zu erkennen, wer er eigentlich ist, hat auf sich selbst geschaut und so guckt, was er für ein toller Kerl ist und hat nicht begriffen, dass vor Gott das möglicherweise gar nicht der Mehrwert ist, sondern der Zolleinnehmer, der erkannt hat, dass er aus sich raus eigentlich gar keinen Mehrwert hat, sondern er auch nur ein armer, sündiger Mensch ist, der blank und bloß vor seinem Herrn und Schöpfer steht. Also, wo ist da der Mehrwert? Der Zöllner hat erkannt, ich habe vor Gott eigentlich nur den einen Wert, ich muss mich vor ihm verneigen, ihm die Ehre geben und sagen, hier bin ich, hier stehe ich. Hab Erbarmen. Und genau diesen Kampf hat Paulus in fast allen Briefen durchgefochten. Er, der Pharisäer und Erzjude, hat erkannt durch Jesus Christus, der ihm begegnet ist, dass er auf dem Holzweg ist. So konnte es nicht weitergehen. Und das hat er in allen seinen Briefen auf mancherlei Weise versucht, seinen Leuten, die ihm begegnet sind, weiterzutragen, zu begreiflich zu machen. Irgendwie fast, möchte man sagen, einzuhämmern mit dem Nürnberger Trichter. Irgendwie muss es rinnen in die Köpfe. Und im Galaterbrief wird uns da auch was geschildert, eine interessante Begebenheit. Die Begegnung zwischen Petrus und Paulus, die verläuft nicht so sehr harmonisch. Und da ging es auch um einen Mehrwert. Petrus war schon klar und Paulus noch viel mehr, dass ihr Leben sich durch Jesus Christus entscheidend verändert hat, auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Und Petrus hat unter dem Einfluss einiger Judenchristen, die meinten, es kann ja nicht genügen, wenn ich nur so als armer Sünder vor Jesus stehe. Es wäre doch gut, wenn ich auch noch beschnitten wäre. Dann hätte ich doch einen leichten Mehrwert. Als Jude bin ich ja ein bisschen mehr wert wie andere. Ich bin ja beschnitten. Ich gehöre ja zum auserwählten Volk. Und Paulus hat darum gekämpft, den Leuten klarzumachen, dass das eben nicht der Mehrwert ist. Und da schreibt er was zu. Und da muss man sich mal, das muss man sich mal, ja, auf der Zunge zergehen lassen. Also dieser Streit vorher, und ich setze jetzt mal Kapitel 2, Galater 2, Vers 17 ein. Und da schreibt er, wenn wir aber als Juden ebenfalls durch Christus vor Gott zu bestehen suchen, geben wir zu, dass wir genauso wie die Menschen der anderen Völker Sünder sind. Also Paulus holt seine jüdischen Christen mal runter von ihrem Sockel. Der Mehrwert, den ihr meint zu haben, existiert nicht. Existiert nicht. Vielmehr gilt, wenn ich das Gesetz außer Kraft setze und nicht mehr befolge, es danach aber wieder für gültig erkläre, mache ich mich selbst zum Sünder, der das Gesetz übertreten hat. Also da geht es darum, gilt das Gesetz noch oder nicht? Muss ich mich beschneiden lassen oder nicht? Das ist diese Frage, hat wie ein Damoklesschwert über dieser Gemeinde gestanden. Aber das Gesetz kann nichts mehr von mir fordern, denn ich bin für das Gesetz tot. Das Gesetz selbst hat mir den Tod gebracht. Also, und das ist Paulus hier ganz wichtig. Hier geht es um Leben und Tod. das Gesetz Gottes hat mir gezeigt, dass ich des Todes würdig bin, dass ich nicht in der Lage bin, es zu halten, und dass mir das sagt, wer das Gesetz nicht hält, der hat den Tod verdient. Das hat Gott gesagt, wer nicht die Gebote hält, der muss sterben. Paulus sagt, dass wenn ich also das Gesetz aufrichte und mich daran halten, versuche daran zu halten, bin ich zum Scheitern verurteilt. Aber das Gesetz kann nichts mehr von mir fordern, denn ich bin für das Gesetz tot. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht, und er folgert daraus, jetzt kann ich für Gott leben, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Das ist natürlich eine steile Aussage, die Paulus hier macht. Am Kreuz gestorben. War er selbst mit dran genagelt? Später vielleicht, als er in Rom gestorben ist. Aber zu der Zeit noch nicht. Aber er hat gesagt, ich identifiziere mich so mit diesem Jesus, dass ich das, was er getan hat, für mich persönlich in Anspruch nehme. Und wenn Jesus sagt, ich trage die Schuld und Sünde der Welt, dann hat er auch meine Schuld und Sünde getragen. Deswegen hänge ich damit. Also da ist das von mir abgefallen. Und wenn ich jetzt versuche, wieder mit dem Gesetz was zu erreichen, dann hängt er umsonst da dran und ich hänge dann doch allein da dran und dann ist alles wieder für die Füße. Das sagt Paulus hier. Darum geht's. Und das wunderbar sagt, jetzt kann ich für Gott leben. Und das ist das Entscheidende. Er fühlt sich befreit. Von Jesus befreit. Durch den Opfertod Jesus. Und das ist, denke ich, das, was wir uns selber immer wieder vor Augen führen müssen. Wir sind Befreite. Darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist wieder eine steile Aussage. Wie soll das gefüllt werden? Das habe ich mich gefragt. Wie kann Jesus in mir, in meinem Alltag zum Leben, mir zum Leben helfen oder in mir leben, in mir armen kleinen Häuflein? Für Paulus war das ganz wichtig, ganz, ja, fast normal. Aber ich will nicht sagen, dass er das relativiert, aber er macht uns klar, dass wir immer wieder an unsere eigenen Grenzen stoßen werden und dass wir, wenn dieser Prozess einmal in Gang gesetzt ist, da auf der richtigen Spur bleiben müssen. Er schreibt nämlich weiter, sofern ich noch in dieser Welt lebe, also in dieser Welt lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Ich weise Gottes Gnade nicht zurück. Und das ist das Entscheidende. Paulus sagt, solange ich noch hier lebe, bin ich tagtäglich bei jedem Schritt darauf angewiesen, mir klarzumachen, dass die Gnade Jesu mich trägt, dass seine Liebe mich umgibt und dass ich nur daraus leben kann, aus sonst nichts. Wenn ich nicht begreife und zulasse, dass diese Gnade mich umgibt und umhüllt und mir das Größte wird in meinem Leben, dann funktioniert das Leben nicht. Aber soweit erstmal Galater. Also ganz extrem Tod und Leben. Das ist, sind zwei Gegenpole, die also, ja, einen Menschen zerreißen können. Im Epheserbrief, und das finde ich interessant, schlägt er ein wenig andere Worte an. Epheserbrief, Kapitel 2, Abvers 4. Da fängt er an, aber Gott ist reich an Erbarmen. Gott ist reich an Erbarmen. Das hat er gezeigt durch den Kreuzestod seines Sohnes. Da hat er Erbarmen gezeigt mit uns. Nicht mit seinem Sohn. Der musste gekreuzigt werden. Da hat er Erbarmen gezeigt für uns. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt, nämlich seine ganze Liebe, die konzentriert war auf seinen Sohn Jesus Christus. Die ist uns mit ihm geschenkt worden. Das ist was ungeheuer Großes. Das zu erfassen, bedarf ein ganzes Leben und darüber hinaus. Und Paulus fährt fort, durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Also Ungehorsam heißt, wenn wir jetzt den anderen Text aus Galater nehmen, Ungehorsam heißt nicht befolgen des Gesetzes. Ungehorsam heißt, ich muss ja was befolgen und dass ich nicht kann, da bin ich ungehorsam. Oder das Beispiel vom Sohn. Der eine war verbal ungehorsam und der andere in der Tat ungehorsam. Also der eine hat das gesagt, was er nicht gemacht hat, und der andere hat gemacht, was er nicht gesagt hat. Also das war also genau Gegenteil. Und das sagt Paulus hier klar. Also durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns in Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er uns gerettet. Also hier kriegen wir eine Ahnung, woher sich unser Mehrwert generiert. Aus reiner Gnade hat er uns errettet, weil er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Im Galaterbrief schreibt Paulus noch, mit Christus gekreuzigt, aber auch mit Christus lebendig gemacht. Und das ist ja das Entscheidende. Das Kreuz war nicht die Endstation, sondern der Neubeginn. Mit Christus lebendig gemacht. Und dann kriegt diese ganze Geschichte eine ganz andere Dimension. Wir können wirklich leben in und mit Christus. Und das sollen wir und das dürfen wir. Möglichst alle Menschen. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr jetzt gerettet. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod erweckt und in sein himmlisches Reich versetzt. Wie, jetzt schon? Ins himmlische Reich versetzt? Spannend, gell? Spannend. Was will Paulus damit sagen? Die Tragweite dieses Ereignisses des Kreuzestod und der Auferstehung vor allen Dingen von Jesus, das ist was diese Dimension dieser Erde sprengt. Das geht darüber hinaus. Bei Weitem. Das ist schwer zu erfassen und für manche schwer zu ertragen, dass es noch viel mehr geben sollte, wie nur diese Erde. In kommenden Zeiten wird das enthüllt werden. Dann wird der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar in der Liebe, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wie wäre es fatal, wenn unsere Mitmenschen erkennen müssten, dass sie an diesem großen Fundus, überreichen Quelle der Liebe Christi vorbeigegangen werden und dann uns fragen würden, warum hast du mir nichts davon gesagt? Dass diese Quelle da war. Gibt das Lied, wer das Wasser in der Wüste kennt und erst verschweigt, der ist schuld, wenn andere untergehen. Kennt ihr das? Wir singen so ein Lied, aber machen uns nicht bewusst, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist jetzt unsere Aufgabe, diese Liebe Christi in die Welt zu tragen. Diese Liebe Christi, mit der wir gefüllt sind, diese überlaufende Quelle an andere weiterzugeben. Paulus schreibt weiter, es ist tatsächlich reine Gnade. Also er sagt nochmal, der Mehrwert, den ich beziehe, ist nicht darin, dass ich ein toller Jude war, ein Gesetzeslehrer, ein Eiferer, sondern der ist rein auf die Gnade Jesu Christi zurückzuführen, die wir in ihm erlangen. Das ist der Mehrwert, der sich für mein Leben generiert. Das macht mein Leben mehr wert. Das macht mein Leben mehr wert. Es ist tatsächlich Gnade. Ihr habt es nicht durch irgendein Tun verdient, denn Gott will nicht, dass sich jemand vor ihm auf seine eigenen Leistungen berufen kann. Und das hat nämlich der Pharisäer gemacht. Er hat sich auf seine Leistung berufen. Und vor Gott gibt's keine menschliche Leistung. Unglaublich, ja? Wovon lebt denn unsere Gesellschaft? Wovon leben wir? Von Leistung. Gut, ich kann nicht mehr arbeiten, aber trotzdem versuche ich, meine Leistung zu bringen. Koche ab und zu oder regelmäßig, macht mir auch Spaß. Versuche noch Holz zu machen, macht mir auch Spaß. Halte das Haus ein bisschen in Ordnung. Vielleicht nicht so gut wie meine Frau, aber ich versuche das. Ich darf hier vorne stehen, ist das Leistung? Weiß ich nicht. Was ist Leistung? Paulus sagt, vor Gott gibt's keine Leistung, die ihr bringen könntet, um euch mehr wert zu machen. Das heißt, egal was ich mache in meinem Leben, mein Mehrwert ist allein auf die Gnade Gottes reduziert. Und sich das einzugestehen, ist enorm schwer, weil wir in einer leistungsbezogenen Welt leben, in einer leistungsbezogenen Gesellschaft. Die Regierung hat erkannt, dass jetzt Inklusion das große Schlagwort ist. Das heißt, wir müssen wieder die scheinbar Leistungsschwachen mit in die Gesellschaft besser integrieren und einbeziehen. Weil der Staat nicht nur eine Leistungsoption hat, sondern auch eine Fürsorgeoption und eine diese menschliche Komponente reinbringt, wo wir sagen, wir müssen füreinander da sein. Dazu gleich noch ein wenig mehr. Ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben noch Abendmahl. Also Paulus sagt hier, ihr habt nicht durch irgendein Tun die Gnade Gottes verdient. Das funktioniert nicht. Und er schreibt zum Schluss, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Also, was wir sind, sind wir durch Gottes Güte und Gnade. Aus Gnaden bin ich, was ich bin, sagt Paulus an anderer Stelle. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes, jetzt kommt's, dass wir nun Gutes tun können. Also, jetzt am Schluss kommt das Tun doch, also wir können doch was tun. Wir dürfen doch was tun. Am Schluss kommt das rein. Er hat, und das natürlich, das ist so, wenn ich in die Zimmerei gehe und sage, ja, ich muss noch ein Dach zimmern, aber das liegt schon gezimmert da. Ich muss es nur noch sagen, jawohl, das ist es. Weil Gott schreibt hier, also Paulus schreibt hier, durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir Gutes tun können. Er hat sogar die guten Werke schon geschaffen, die wir nun auch tun sollen. Wie einfach, wir brauchen nur noch mit dem Einkaufskorb durch den Supermarkt Gottes zu gehen und brauchen zu sagen, jawohl, und jetzt kommt der Wasser, packt man denn da eigentlich ein? Was meint der mit guten Werken? Jeden Tag fleißig Nüsse sammeln, fleißig auf die Arbeit gehen. Da müssen wir natürlich wieder mal zurück in den anderen Brief hier, Galaterbrief. Ich versuche, so einen kleinen Faden hier durchzubringen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken ein wenig folgen. Es hat sich mir so aufgedrängt. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 5, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Ah ja, Frucht wächst, das kennt man auch schon, Bäume wachsen auch, Früchte auch, wachsen nämlich auf Bäumen. Aber folgender Baum trägt folgende Früchte. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Wer so liebt, hat das Gesetz nicht gegen sich. Also hier kommt wieder das Tun, also das sind die Werke, die der Geist Gottes in uns wirkt. Und dann geht es auch nochmal ums Gesetz. Also das ist dem Gesetz recht, wenn wir sowas machen. So nebenbei. Das Gesetz ist damit in Ordnung. Aber was schreibt hier Paulus? Diese guten Werke, die für uns schon parat liegen, die beschreibt er hier im Galaterbrief. Als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Der Heilige Geist, der Geist in uns, der Geist, der uns geschenkt ist, nämlich Liebe. Als erstes, da hat Paulus auch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Ist auch mal interessant zu lesen unter dem Aspekt Liebe. Und als nächstes kommt nicht sonst irgendwas, sondern Freude. Freude, freut euch. Freut ihr euch? Freut ihr euch, dass ihr in dieses Liebesbündnis hineingepackt seid? Freut ihr euch? Ist das eure Freude? Morgens, nachmittags, abends, nachts? Freude. Frieden. Oder sind wir noch Umhergetriebene, rastlos suchend? Geduld, Geduld. Meine Frau sagt, du bist nicht so geduldig. Nicht unbedingt. Freundlichkeit, ja. Scheißfreundlich, von Herzen freundlich. Als Wesensänderung. Und da sind wir wieder am Anfang. Jesus hat gesagt, wenn ihr euer Wesen nicht ändert, dann funktioniert's nicht. Ich will eine Wesensänderung. Selbst im Alten Testament sagt er, ich will ihr steinernes Herz rausreißen und ihr ein fleischernes Herz einflehen, was schlägt, was die Liebe Gottes durch den ganzen Organismus pumpt. Und hier ist genau das. Lasst euch ändern. Werdet geduldig. Erkennt die Freundlichkeit Gottes an euch und gebt sie weiter. Seid gütig. Die Güte Gottes preisen. Soll meine Freude sein, sogar zwei Wörter, also zwei Dinge in einem Satz, in einem Lied. Treue. Treue. Verlässlichkeit. Nachsicht. Wenn mir Gott mit dieser unendlichen Gnade und Liebe begegnet, wie kann ich dann einem anderen gegenüber so hartherzig sein? Auch Jesus hat darüber ein Gleichnis erzählt. Das ist beinhart. Dem einen wird eine kleine Schuld erlassen und der andere, oder eine große Schuld erlassen, der andere will dem dann die kleine Schuld nicht erlassen. Also das ist, müsst ihr lesen, dieses Gleichnis. Das ist beinhart. Selbstbeherrschung. Da hakt's bei mir aus. Ich bin kaum in der Lage, mich selbst zu beherrschen. Das heißt, immer Herr meiner Gefühle und meiner Gedanken und meiner Taten und vor allen Dingen auch meiner Worte zu sein. Wie schnell ist ein unbedachtes Wort, ein Gedanke dahin geflogen und keiner kann wieder einhalten. Aber der Geist Gottes will uns zu Leuten machen, die sich selbst beherrschen und nicht beherrschen lassen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir dürfen uns selbst beherrschen in Jesus Christus. Und nicht sich von irgendjemand anderem und irgendwelchen anderen Dingen beherrschen lassen. Und das durchzubuchstabieren, das ist das Entscheidende. Wenn wir nun Gottes Geist von uns, und er schreibt da weiter in Vers 25, wenn nun Gottes Geist von uns Besitz ergriffen hat, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Unser Leben führen heißt täglich Schritt für Schritt, einer nach dem anderen, immer uns dieses vor Augen führen. Wir leben aus der Gnade Gottes. Wir sind neu gemacht in Jesus und wir dürfen seine guten Werke tun. Und daraus ergibt sich der ganze Rest. Jesus sagt, wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, dem wird das andere, was heißt zufallen, aber da wird sich das andere einordnen darunter. Und das ist, denke ich, das ist wichtig. Wir haben unser Leben, wir haben unser Beruf, wir haben unsere Familien, aber wenn die Gnade Gottes nicht das unterste Fundament ist, wo wir drauf stehen, gerät alles andere ganz schnell ins Wanken. Und zum Schluss gibt Paulus noch drei Worte so mit auf den Weg. Lasst uns aus diesem Geist unser Leben führen. Wir wollen nun nicht mehr nach vergänglicher Ehre streben, uns nicht voneinander aufspielen und uns gegenseitig beneiden. Ich bleibe ganz kurz beim Schluss beim Neid. Ich bin nicht frei davon. Ich mache mal immer wieder eins klar. Wenn ich nach Dingen strebe, die ein anderer möglicherweise mehr hat wie ich, dann erlange ich damit auch mehr Verantwortung für die Dinge, die ich habe. Ein jeder hat für die Dinge, die er hat in seinem Umfeld, auch Verantwortung, damit verantwortungsvoll vor Gott umzugehen. Egal, ob das Zeit, Geld oder Raum oder was auch immer ist. Das alles hat uns Gott geliehen und wir sind seine Haushalter, Sachwalter und dürfen damit verantwortungsvoll umgehen. Jesus hat gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Also überlege ich mir doch bitte zweimal, ob ich ständig mehr brauche, was mir auch dann vielleicht einen Mehrwert gibt, einen imaginären, aber das mir auch mehr Verantwortung aufbürdet. Das ist die Frage, der Mehrwert. Paulus sagt, euer Mehrwert steht allein darin, dass Gott euch geliebt hat und euch gnädig gewesen ist und sonst nichts. Paulus sagt das von sich nochmal, ich sage zum Schluss, aus Gnade bin ich, was ich bin. Das ist das Credo von Paulus. Ich will mich nicht mit Paulus gleichstellen, aber ein anderes Credo möchte ich auch nicht haben. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Amen.